Bio, ein Begriff, den wir alle kennen. Aber was steckt wirklich dahinter? Welche Chancen bietet Bio heute für Bäuerinnen und Bauern, für junge Menschen, für unsere Umwelt und für uns als Konsumentinnen und Konsumenten? In dieser Folge von Agrarseins Wissen kompakt, der HBLV-Raum bei Gumpenstein, tauchen wir also in die Welt der biologischen Landwirtschaft ein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist Frau Magistra Barbara Riegler, Bundesobfrau von Bio Austria und damit eine prägende Stimme in der biologischen Landwirtschaft in Österreich. Wir sprechen über Motivation, Verantwortung, Innovation und darüber, warum Bio mehr ist als nur ein Siegel. Schön, Barbara, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist und dass du uns mitnimmst in die biologische Landwirtschaft. Herzlich willkommen.
Danke, Andreas, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei diesen heißen Temperaturen ins kühle Ennstal zu fahren, um mit dir da zu plaudern. Danke.
Barbara, zu Beginn, wie bist du eigentlich in die biologische Landwirtschaft hineingerutscht, persönlich?
Ja, ich komme nicht aus einer landwirtschaftlichen Familie, sondern aus einer Gärtnerei. Mein Großvater war der letzte Schlossgärtner auf Burg Glam, da wo die Konzerte immer stattfinden. Mhm. Und bin ein bisschen im Glashaus aufgewachsen, sehr naturverbunden. Und bin nach wie vor eine große Pflanzen- und Kräuterfreundin geblieben und habe sehr jungen Jahren meinen Mann schon kennengelernt. Und er war eines von 6 Kindern. Und damals war es immer klar schon, er wird den Hof kriegen. Und damit war dann für mich klar, wenn ich ihn will, dann muss ich wohl Bäuerin werden. Und genau, nachdem wir uns jung kennengelernt haben, war das für mich eigentlich schon fast ein vorgezeichneter Weg, würde ich sagen. Habe dann auch gleich nach der Matura an der HBLA in Linz den landwirtschaftlichen Facharbeiter gemacht, weil es war mir immer wichtig, selbst zu wissen, was los geht. Ist. Ja, okay. Genau. Mhm. Dass man sich nicht alles sagen lassen muss und nachmachen muss, sondern auch selber Erfahrungen sammeln kann. Ich glaube übrigens bis heute, dass es ganz wichtig ist, dass man eigene Erfahrungen sammeln kann.
Wie geht es einer Frau so als Einsteigerin in die Landwirtschaft? Ich meine, vom Pflanzenbaulichen her kommst du aus der Gärtnerei, da ist der Sprung nicht ganz so weit. Mhm.
Die Herausforderungen sind in diesen familiären geprägten Betrieben bestimmt auch in der familiären Situation oft. Mhm. Beziehungsweise auch, und das bemerke ich immer mehr, wie positiv das landwirtschaftliche Bild auf dem Betrieb, wo man ist, gelebt wird. Wenn das sehr positiv und freudvoll gelebt wird, dann mag man da gern mitmachen und sieht, das ist eine große Herausforderung. Und ich habe auch viele Betriebe kennengelernt, wo das nicht so ist, wo man eher destruktive Haltung der Landwirtschaft gegenüber hatte. Und da merke ich, dass sie auch Neuankömmlinge, Frauen, die da hinheiraten, Männer, die da hinkommen, sehr viel schwerer tun.
Ja, und die Pflanzen wachsen auch nicht ganz so gut und die Tiere.
Genau, dann ist einfach immer alles schlecht und da kann man sich ja nicht gut entwickeln und entfalten. Und natürlich kommt eine Portion Selbstbewusstsein dazu, ob man es machen mag oder nicht, eine Begeisterung.
Wir sind bei Bio. Mhm. Wann ist der Betrieb biologischer gewesen? Damals schon, wo du hingekommen bist? Oder ist der umgestellt worden durch dich vielleicht?
Ja, also meine ersten Erfahrungen auf dem Betrieb waren, wir hatten keinen biologischen Betrieb, Milchviehhaltung, 18 Milchkühe mit 80.000 Kilo Kontingent im Mühlviertel, also benachteiligtes Gebiet, sandige, pflänzige Böden, der Mais wächst nur, wenn er genügend aufgesaat worden ist, genau. Wir sind nur mit so einer Düngescheibdruck gefahren, wo 2 Rellen unten weggegangen sind, wo man den Dünger gefahren hat und auch das Spritzen war dort Standard. Das hat mein Mann aber schon nicht gern mögen und ich noch viel weniger. Und mein eindrucksvollstes Erlebnis war immer, wir hatten einen Erdäpfelacker, die Schwiegereltern, und der ist immer dort gewesen, wo der Gugarutz war. Und da ist man mit dem Poppendeckel neben der Spritzen hergegangen, damit
nichts umgespritzt.
Genau, nichts auf die eigenen Erdäpfel umkommt. Und das war für mich eigentlich das schrägste Erlebnis und auch klar, dass ich das nicht nur für mich selber nicht will, sondern auch nicht, dass meine Tiere das fressen und dass das überhaupt in den Nahrungskreislauf kommt.
Du bist im Thema Abtrift von Spritzmitteln drinnen, fachlich betrifft uns das ja in der Biolandwirtschaft auch ab und zu, oder wenn man Grenzen aneinander grenzt.
Ja. Genau, das ist eine Herausforderung.
Was war besonders prägend für dich in deinem Wirken für die biologische Landwirtschaft bis jetzt? Gibt es da was?
Ja, wir haben gleich nach der Hofübernahme sofort auf Bio umgestellt. Und ganz besondere, freudvolle Erfahrung für mich ist nach wie vor diese, also das ist jetzt nicht ein einziges Erlebnis, aber für mich das Schönste ist, wie innovativ Biobauern sind. Also ich gerade jetzt als Obfrau komme ich viel umeinander und viel zu Biohöfen und ich stelle fest, das ist wahnsinnig, was da für Innovationskraft drinnen liegt in den Biobetrieben, im Suchen nach Möglichkeiten, im Finden nach Lösungen, im sich weiterentwickeln, im Mut, Neues zu probieren. Also das ist, ich würde sagen, ich bin selber Optimistin durchaus und ein positiver Mensch, aber die Biolandwirtschaft, die begeistert mich. Ja. Die Biobauern begeistern mich einfach.
Es hängt vielleicht auch damit zusammen, weil einfach die einfachen Lösungen oft nicht funktionieren auf einem Biobetrieb, unter Anführungszeichen einfachen Lösungen. Und dann muss man sie hinauswagen, oder? Und Pionier sein teilweise.
Man muss in der Biolandwirtschaft sehr viel genauer seinen Boden kennen. Man muss sehr viel genauer mitentscheiden, wann die Witterung ist, dass man da doch nicht reinfahren kann, um die Verdichtungen und den Unkrautdruck zu reduzieren. Man muss so viel mehr mitdenken und kann nicht einfach nach Stichtagen arbeiten und nach wann welches Spritzmittel in welcher Menge zum Aufbringen ist dieses Nahesein an der Tätigkeit, diese Nähe, die man da braucht, die macht bestimmt auch was mit den Menschen, die damit arbeiten.
Du hast ja auch studiert. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Wie hilft dir das in deiner Landwirtschaft jetzt oder auch in deinem Job, in deiner Arbeit für Bio Austria?
Ja, nach der Matura habe ich einen landwirtschaftlichen Facharbeiter gemacht und war ein Jahr dann noch in einem Logistikunternehmen. Und dann hat in Wieselburg ein neuer Jahrgang an der Fachhochschule Wiener Neustadt, Filiale Wieselburg, aufgemacht. Der hat geheißen Management im ländlichen Raum. Und da war ich 99-100-76-013, meine Matrikelnummer. Also eine von den ersten, im allerersten Jahrgang dabei. Und habe das immer schon herausfordernd und spannend gefunden, in der Landwirtschaft irgendwie Dinge zu gestalten und zu entwickeln. Man hat dann gesehen, so viel Manager im ländlichen Raum braucht man nicht. Und der Studiengang hat sich dann umbenannt in Schwerpunkt für nachwachsende Rohstoffe und für den Food-Lebensmittelbereich. Den habe ich dann gewählt. War in Wolfpassing an der Milchanstalt, wo wir schwerpunktmäßig unsere Lebensmittelunterricht hatten und auch von Chemielaboren und alles, was halt zu Lebensmitteln dazugehört und Ernährung. Und genau, das Projekt hat mich bis heute geprägt, vor allem in der Landwirtschaft. Produkt- und Projektentwicklung zu machen im Lebensmittelbereich ist das, was wir Bauern täglich dann auf unseren Höfen. Wir haben wunderbare Rohstoffe, die wir selber produzieren können und über selber Direktvermarktung und einen Hofladen und bin eifrig am Probieren geblieben, ob das Chili-Marmelade ist oder selber Senf machen und Essig herstellen. Es sind alles so spannende Gebiete, die wir auf den Höfen immer praktiziert haben, jahrhundertelang, jahrtausendelang. Und das auch jetzt da weiterzuführen und neu zu experimentieren, ist mal nach wie vor lustig.
Okay. Bio in Österreich, werden ja auch ausgelobt immer, wir sind Vorreiter in Europa mit 27% Flächenanteil, 23% und ein bisschen Anzahl der Betriebe. Im Vergleich zu Europa haben wir zum Durchschnitt, sind wir vorne mit dabei. Die Entwicklung ist kontinuierlich gestiegen bei uns, also ein biologisches Wachstum hat es gegeben in der Biolandwirtschaft. Dann war Corona-Zeit, der Absatz war einmal sehr gut. Dann ist die Finanzkrise gekommen, dann ist es ein bisschen eingebrochen. Bio wächst derzeit wieder und wächst wieder biologisch weiter. Schön langsam, aber es wächst. Wie ist die Stimmung aktuell in der Biolandwirtschaft bei den Bäuerinnen und Bauern draußen in Österreich, in Europa?
Ich mag nur mal kurz auf deine Frage genauer gehen. Also es war tatsächlich ein Corona-Wachstum. Da hatten wir tatsächlich auch Mengen und wertmäßig eine starke Steigerung drinnen. Und nach Corona...
Wie begründest du das? Weil der Konsument Zeit gehabt hat, sich mit Qualität zu beschäftigen? Oder weil er selbst gekocht hat zu Hause und außer Haus ist er nicht Bio? Oder warum war das so, glaubst du?
Also meine persönliche Einschätzung ist, dass wenn man schon sich die Mühe macht und zu Hause selber kocht, dann will man es auch mit guten Lebensmitteln machen, weil sonst kann man sich gleich gehen lassen. Nein, glaub ich, dass es vielleicht der Zugang ist. Da mag man keine Tiere aus Massentierhaltung verkochen, sondern da mag man sie, wenn man sich die Mühe macht, und das sehen wir heute immer noch. Beste Beispiel für mich im Hofland sind immer die Männer, wenn die kommen. Die wollen ein gutes, ein schönes Fleisch, weil der kochen selber, das zelebrieren sie. Das ist ja auch wichtig und ein Anliegen, dass das, was man dann auch macht, wo man schon die Energie und die Leidenschaft einsteckt, dass das gut wird. Und da braucht man, da gibt es ja den Spruch, von nichts kommt nichts. Also wenn du schon von Anfang an keine gescheiten Lebensmittel verwendest, kann auch kein gescheites Ergebnis rauskommen. Und ich glaube schon, dass das ein großer Teil war. Aber natürlich die Außerhausverpflegung, wenn die wegfällt, wo sehr viele oder sehr wenig Bioprodukte
noch
verwendet
leider
werden.
Leider, in Österreich.
Genau. Und das, da gebe ich dir recht. Wenn du jetzt beschreibst, Bio wächst weiter, dann sehe ich das jetzt ein bisschen kontroversieller, weil wir sehen zwar, dass es momentan wieder einen wert- und mengenmäßigen Anstieg gibt, laut den neuesten Roll-Ammer-Daten, aber die Betriebe sind nicht mehr geworden. Im Gegenteil, wir haben in den letzten beiden Jahren 1000 Betriebe verloren in Österreich. Ja. Und das ist ja eher unrühmlich für uns als Bio-Kaiserland, würde ich mal sagen. Und darum sehe ich das Wachstum wohl auf der Nachfrageseite. Aber wir haben, und vor zwei Jahren, wie ich als Obfrau begonnen habe, da haben wir gesagt, bist narrisch, wohin mit der ganzen Milch? Wir wissen nicht mehr, wo wir mit der Biomilch hin sollen. Und jetzt wissen wir nicht, wo wir es herkriegen. Und es ist gerade einmal zwei Jahre Unterschied. Wir haben zu wenig Biofleisch. Bei den Eiern haben wir zu wenig. Die Milch ist stark nachgefragt. Und im Getreidebereich, das ist nicht immer ganz gleich, hängt von der Ernte drauf an. Eine schlechte Ernte war. Dennoch haben wir genug. Ja. Sonst exportieren wir gut und gerne auch in Länder, wo gut bezahlt wird, wie die Schweiz. Aber summa summarum bemerke ich, die Nachfrage steigt. Die Rohstoffe werden knapp, aber die Betriebe werden nicht mehr. Also das mag ich ein bisschen in Relation setzen, nicht weil ich pessimistisch bin, sondern weil ich glaube, dass wir das im Auge haben müssen, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, unsere Bauern die Möglichkeit hätten, nachhaltig zu produzieren, eine Ökologisierung der Landwirtschaft voranzutreiben, und das aber nicht passiert, dann bedeutet das, wenn die Nachfrage steigt, dass Bioprodukte irgendwo ja importiert werden müssen.
Umgekehrt könnte man auch sagen, wir können natürlich unseren Bäuerinnen und Bauern auch Mut machen, in Richtung Bio zu gehen, weil eben der Markt da ist, oder? Weil man hat es ja vorher schon umgekehrt auch gehört, dass teilweise die Bauern auch Angst gehabt haben, Bayern produziert jetzt auch mehr Bio, wir exportieren viel nach Deutschland. Wo gehen wir mit unserer Milch hin? Das hat sich dann nicht so prophezeit, aber also es muss ja schon im Ausgleich funktionieren, oder?
Markt, ja, du machst jetzt ein Fass auf, und zwar haben wir ja durch die Ölpool-Förderperiode ab Jahresende 25 einen de facto Einstiegsstopp in Bio. Das heißt, bis Jahresende können noch UBB-Betriebe auf Bio umsteigen, und danach wird es die nächsten zwei Jahre keinen Einstieg in Bio geben.
Ist klar, ja.
Und wird die Periode noch zwei Jahre verlängert, haben wir de facto vier Jahre. Und wenn du sagst, es wäre eine gute Möglichkeit, dann wäre es tatsächlich eine Möglichkeit, aber wir müssen im Konjunktiv bleiben, weil es keine gibt. Also es gibt noch Flächenzugänge, die aber natürlich sehr nicht unterschwellig untergeordnet sein werden. Also du hast vollkommen recht.
Aber mittelfristig sozusagen kann man die Botschaft schon geben an die Jungen, die uns zuhören. Bio ist eine Geschichte, die nicht so ein Hype nur ist, sondern der nimmt zu, oder?
Ja, ich höre immer so den Anspruch, Bio müsste mehr sexy sein. Und ich finde, Bio ist total sexy. Sonst würde ich nicht sehen, dass wir gerade im Bereich der Hofnachfolger viele haben, die sagen, wir übernehmen den Betrieb schon, aber wir machen ihn auf Bio. Und dann sehen wir immer, dass zwei Sachen gut passen müssen. Das eine ist der Markt und das zweite sind die Rahmenbedingungen. Und jetzt hilft es uns nicht, wenn der Makro gut passt, aber die Rahmenbedingungen passen. Weil unsere Erfolgsgeschichte beruht im Prinzip auf diesen beiden Dingen. Der Markt hat irgendwie gut passt und die Rahmenbedingungen haben immer gut passt. Und es braucht immer beides dazu, weil der Markt kann sich so rasch ändern, auf das verlassen sich Betriebe auch, wenn man langfristig gut planen will und Einkommen absichern will, verlässt man sich nicht nur auf einen Parameter.
Du hast gesagt, Herausforderung Markt. Der Markt zahlt zurzeit nicht schlecht für die Bioprodukte oder siehst du dort auch Herausforderungen, dass es Dumpingpreise gibt, auch für Bioprodukte? Siehst du Herausforderungen, dass Produkte aus dem Ausland zu uns, Bioprodukte aus dem Ausland zu uns kommen, die nicht zu uns kommen müssten, weil wir es selbst haben?
Ja, also was ich sehe, das ist grundsätzlich gilt eine Regel, jedes Bioprodukt ist gut für die Umwelt. In dem Fall jetzt,
will auch wenn es aus Neuseeland kommt,
will ich jetzt auch ausländische, ja, auch dort ist gut, dass keine Spritzmittel verwendet werden, bestimmt.
Aber es wird halt dann transportiert.
Ja, also das müssen wir jetzt die Studien aneinander rein, dann kommen wir bestimmt zu einem Ergebnis, aber das ist jetzt nicht unser Auftrag hier. Aber du hast vollkommen recht, wir haben eine gute Bioproduktion in Österreich und es kommt natürlich, wenn wir selber zu wenig haben, auch Produktion aus dem Ausland. Dabei das Kaffee und Bananen sind, habe ich kein Problem damit. Aber wir haben in Österreich eine gute Produktion von Biorohstoffen, wirklich eine sehr vielfältige. Also was die Biobauern alles produzieren in Österreich, also jetzt habe ich gehört, in Burgenland werden schon Olivenbäume angebaut, also ausgepflanzt, mhm. Mandelbäume. Also wenn man bei den Direktvermarkter schaut, was die alles machen, wirklich eine große Vielfalt an biologischen Grundstoffen und Rohstoffen, die wir produzieren. Aber wir haben, und du hast jetzt das unter das Thema Preise gestellt, wir sehen, dass die Biopreise zwar jetzt nicht schlecht sind, ich mag nicht jammern, aber es hat sich was verändert im Gefüge. Und zwar beim Fleisch zum Beispiel ist es ganz stark erkennbar oder auch bei der Milch, der Abstand zu den konventionellen Preisen wird gerade sehr niedrig. Mhm. Im Fleischbereich beginnt sogar schon der konventionelle Preis, den biologischen zu überholen. Das ist eine ganz spannende.
Im Schweinefleisch, Rindfleisch oder
im Geflügelfleisch? Im Rindfleischbereich ist auch mal schon komplette Angleichung, würde ich es beschreiben. Das sehen wir natürlich nicht so lustig, weil die Mehraufwände, die Biobetriebe haben, durch die weniger Kraftfuttereinsatz, durch die Weidehaltung und so weiter, die Mehrleistungen, die Biobetriebe hier bringen, sind ja viel höher, der Mehraufwand. Mhm, dementsprechend müssten auch die Erträge höher sein, weil sonst steht ja das in keiner Relation. Das war jetzt auch der Grund, warum wenige Betriebe in den letzten Jahren in dieses neue Ölpool eingestiegen sind.
Und einige ausgestiegen sind und sozusagen sie verabschiedet haben.
Mit weniger Auflagen, weniger Kontrollen konnte nahezu ein ähnlicher Produktpreis erzielt werden. Und das sehen wir nicht in allen Bereichen, aber da sehen wir es jetzt beim Fleisch ganz dramatisch. Und bei der Milch hat sich der Abstand auch enorm verringert. Also da ist auch der konventionelle Milchpreis in den letzten Jahren signifikant höher wie zuvor. Und vor allem der Unterschied zu Bio ist sehr, sehr gering. Also auf wenige Cent, die den Mehraufwand kaum mehr abgelten. Und das ist für die Biobauern schon eine große Herausforderung jetzt. Auf der anderen Seite ist der Preis jetzt nicht so schlecht, das kann man nicht sagen, aber dass dieser Abstand nicht mehr gegeben ist, wodurch bei den Biobauern die Inflationskosten gleich hoch sind, die Maschinen gleich viel kosten und der Werkstatt dasselbe kostet, das ist natürlich
Was bedeutet das für dich in deiner Arbeit? Was bedeutet das kann man jetzt akzeptieren oder man kann sagen, okay, das nehme ich, sehe ich als Herausforderung. Aber es kann ja nicht das Ziel sein, zu sagen, die Konventionellen sollen weniger kriegen, sondern ich muss Bio weiterentwickeln.
Genau.
Und wo ist da deine Perspektive? An welchen Schrauben drehst du oder dreht ihr, um das in diese Richtung zu bekommen? Außer Hausverpflegung ist vorher schon ist ein wichtiges Thema und macht sie ja relativ stark in diese Richtung, hier etwas weiterzubringen. Ich arbeite jetzt Richtung Politik sehr stark, um die Rahmenbedingungen zu verändern. Wir werden wahrscheinlich jetzt nicht den Einstiegsstopp aufhebeln können, weil das ist halt wahrscheinlich nicht umsetzbar, aber ich kann es vorbereiten, dass nach Möglichkeit nicht 2 Jahre das Ölpool verlängert wird jetzt dann wieder und dass wir 4 Jahre verlieren oder. In welche Richtung denkst du?
Also was tatsächlich helfen würde momentan, das wäre eine marktkonforme Entwicklung des Ölpools. Also wenn die Nachfrage nach Rohstoffen da ist, dann müsste es Mechanismen geben, wo man Ausnahmen, wo wir Lösungen gemeinsam mit der Politik finden. Wir sind ja eine rein biobäuerliche Interessensvertretung. Das heißt,
wie viele sind bei euch dabei, nur dass du das ganz kurz
mal sagst? Bio-Austria-Betriebe in Österreich gibt es ca. 12.500. Es gibt 24.000 Biobetriebe circa in Österreich. Das heißt, ungefähr 50% der Biobetriebe sind in unserem Verband organisiert. Zur Verbandsstruktur vielleicht nur: Wir sind ein bisschen, verstehe ich mich als Dachverband auch, weil wir haben 8 Landesverbände aus den Bundesländern, 8 Bioverbände,
Bioautoverbände. Assoziierte Verbände, die mit euch zusammenarbeiten.
Genau. Wir haben Demeter unter dem Dach, wir haben Bio-Enstal unter unserem Dach. Orbi, ein kleiner Verband, ist dabei. Und Erde und Saat ist in unserem Netzwerk, also nicht direkt unter dem Dach, aber lose im Netzwerk drinnen. Und da haben wir immer gut zusammengearbeitet und darum haben wir ein relativ gutes Netzwerk in Österreich. Wir sind auch auf europäischer Ebene, weil du die angesprochen hast, zuerst der größte Bioverband, weil es natürlich in keinem Land so viele Biobauern gibt wie in Österreich. Wir haben zwar, glaube durchschnittlich nur 27 Hektar, also wir haben sehr viele Betriebe, aber kleine Betriebe. Aber wir sind mit der Mitgliederanzahl der größte Bioverband in Europa. Und wir sind da gut vernetzt und wir versuchen auch und können daher mit einer Stimme auch gut sprechen und sind immer gut abgestimmt. Und diese Themen, die wir an die Politik adressieren, die bringen wir da, also im Bundesvorstand sitzen alle drinnen, auch mit den Vertretungen und versuchen hier auch das zu adressieren.
Und wo sind jetzt die aktuellen Themen?
Die, weil du angesprochen hast, was wir machen um die Preise, die Preispolitik. Da kann ich jetzt mal erst sagen, wir handeln als Verband ja nicht mit Rohstoffen selber. Wir haben auch keine Einwirkung auf die Preisgestaltung der Verbände. Wir können nur schauen, dass unsere Betriebe einen guten Absatz für die Rohstoffe finden. Und als Verband sind die Bauern ja zwar in der EU-Bio-Verordnung mit den Standardmaßnahmen, die sie einhalten müssen, europaweit gleich. Aber ich glaube, ca. 150 Richtlinienpunkten gehen wir über diese EU-Bio-Verordnung hinaus und produzieren ein höherwertiges Bio. Das heißt, ein Verbandsbio ist immer nur ums Drum aufwendiger zu produzieren und höherwertiger als EU-Bioware. Da sind wir ziemlich ähnlich auch mit allen anderen Verbänden, mit BioSwiss, mit Bioland, mit Biokreis, auch mit Naturland. Also wir haben ziemlich ähnliche Richtlinien, Ausgestaltungen und Qualität in den Waren. Und über diese Verbandsware versuchen wir natürlich auch höhere Preise zu generieren, beziehungsweise wie es in Österreich ist. Wir sind qualitätssicherer, vor allem als Bio-Austria. Und zwar für ZZU, ja natürlich, wo im Hintergrund unser Futtermittelsystem, unser Bio-Austria-Futtermittelsystem die Qualität der Handelsketten auch absichert. Hat aber keinen Einfluss auf die Preisgestaltung, auf Produkte im Regal, im Geschäft steht dann. Also die Preispolitik der Handelsunternehmen, das weißt du selber, ist intern ermessen. Okay. Wir können immer nur wieder kommunizieren, dass diese Landwirtschaft mit strengen Richtlinien, hohen ökologischen Werten, mit dem gesellschaftlichen Nutzen, der da erbracht wird, und den Klima- und Umweltleistungen, die wir erbringen, dass das auch ihre Abgeltung braucht.
Die Rahmenbedingungen zu beeinflussen. Ihr habt ja in den gerade vergangenen Wochen eine Allianz, Bio-Allianz, abgeschlossen, wo ihr euch mit anderen Bioverbänden, deutschsprachigen Bioverbänden, würde ich jetzt mal sagen, Schweiz, Südtirol, Deutschland, Österreich, zusammengeschlossen habt. Warum habt ihr das jetzt gemacht? Ihr seid ja doch im internationalen Dachverband eh schon zusammen. Mhm. In Form.
Genau. Also es gibt auf europäischer Ebene, haben sich die Bioverbände zusammengeschlossen in der IFORM, das ist die internationale Organisation, wo die beisammen sind, die Bioverbände. Aber wir haben gesehen, dass wir, um unsere höherwertigen Qualitäten abzusichern, aber die nationalen Verbandsstrukturen zu stärken, dass wir hier eine Kooperation brauchen. Das heißt, jedes Land weiß selber am besten, was die eigenen Bauern für Interessen haben und macht die Interessensvertretung für die nationalen Bauern selber sehr gut. Das heißt, es braucht nicht die Österreicher noch in die Schweiz kommen und sagen, oh, wir machen das so super, wir betreuen jetzt die schweizerischen Biobauern mit, sondern es kann jedes Land sehr gut selber mit den nationalen Verbänden. Aber wir haben oft annähernd die gleichen Märkte Und dazu muss man auch sagen, wir als Österreich, als kleines Österreich, sind großer Bio-Rohstoff-Exporteur.
Milchbereich,
genau, oder im Getreide auch. Und da sehen wir, dass die Rohwaren, der Rohwarenaustausch gut geregelt werden muss, damit wir einheitlichere Systeme gestalten, wie das gut laufen kann und auch um unsere Bauern abzusichern, um Waren gut rückverfolgbar zu halten, weil wir ja letztlich wollen wir ja in unserem Verbund die einzelnen Bauern in den Nationalstaaten fördern und wir wollen ja nicht fördern, dass überall, wo biobillig und unter Bedingungen wie starke Bewässerung in Ägypten, da wollen wir nicht diese Bioprodukte da bei uns haben, sondern wir wollen ja unsere Verbandsbauern stärken und diese Allianz soll uns insgesamt als nationale Verbände stärken, unsere Marken stärken, aber auch im Hintergrund mit einem Rohwarenmanagement.
Das heißt, es geht auch um Warenaustausch, gleiche Richtlinien. Ich muss nicht bei jedem Verband dabei sein, wenn ich als österreichischer Milchbauer und meine Molkerei exportiert nach Deutschland, dann hat es ja Auflagen gegeben, doppelt gemoppelt und wir haben Bürokratie teilweise gehabt und natürlich viel mehr Kontrollen. Und das versucht ihr jetzt auszugleichen, oder? Auf eine Ebene zu bekommen, nach Möglichkeit mit möglichst allen betroffenen Bioverbänden, oder?
Genau, es ist ja eine Herausforderung, weil wir wollen ja als bäuerlicher Verband und ich selber als Bäuerin, mein großes, hehres Ziel ist ja, dass für die Bauern ganz einfach ist, biologisch zu produzieren. Und nicht, dass die Kontrollmechanismen doppelt und dreifach durchlaufen müssen,
und
die Kosten
die Gebühren
dafür bezahlen müssen. Und für andere Verbände gelten andere Regeln, die sind teilweise viel, viel teurer als BioAustria. Das ist, und wir wollen ja für unsere Biobetriebe das einfach gestalten. Und das können wir nur im Netzwerk gut machen. Und darum auch dieser Zusammenschluss, wenn wir eine Anerkennung der gleichwertigen Warenqualität haben, dann merkt der Bauer im Hintergrund oft gar nicht, wo die Waren, die können einfach fließen. Übrigens, sie sind auch in den letzten 30 Jahren geflossen, weil Österreich war immer Milchexporteur und es hat sich erst in den letzten Jahren schwieriger gestaltet. Und da war es jetzt auch an der Zeit, dass man Lösungen sucht, um für die Bauern das Wirtschaften klar und einfach zu gestalten, ohne dass sie zusätzlichen Aufwand haben.
Wichtiger Verband in dem Zusammenhang ist Naturland, der ist leider nicht bei eurer Allianz noch dabei. Mhm. Was sind da die Gründe?
Ja, wir versuchen seit 5 Jahren auch in wirklich intensivem Austausch mit Naturland zu einer Verhandlungslösung zu kommen, wie wir diese gegenseitige Anerkennung, die wir uns immer gewünscht hätten, durchführen können. Leider war das jetzt nicht so erfolgreich. Sie hatten andere Interessen und diese gemeinsame Anerkennung stand bei Naturland nie im Vordergrund. Unsere Hand ist nach wie vor ausgestreckt. Wir sind nach wie vor immer wieder in Gesprächen mit Naturland, weil wir es einfach sehen als Vereinfachung für Bauern. Wir haben ja viele Betriebe, die Doppelmitglieder sind. Und hier gilt es, gute Lösungen zu finden, weil wenn einer einen Händelstall hat, wo er Bio-Austria-Händel produziert und eine Milch in seiner Milchkuhhaltung nebenan braucht, eine Naturland-Zertifizierung, dann kann es doch nicht die Aufgabe der Verbände sein, hier den Bauern das Leben zu erschweren, sondern da waren wir immer bestrebt und das wollen wir nach wie vor. Wir sind auch im Austausch und vielleicht wird eines Tages auch Naturland Teil der Bio-Allianz. Schauen wir mal, in Gesprächen sind wir.
Wir sind jetzt ein bisschen bei den Verbänden und bei euren Aufgaben. Ihr arbeitet ja auch in Richtung Konsumentin und Konsument sehr stark. Also ihr versucht zu informieren, wie wichtig sind die Konsumenten für Bio? Was könnt ihr tun, um sie mitzunehmen auf die Reise?
Also ich kann nur eine wichtige Aussage sagen, dass der Konsument ist unser Verbündeter. Mhm. Bio konnte sich nur so gut entwickeln, weil der Konsument mit uns diesen Wachstumsschritt mitgemacht hat, weil immer mehr auf Bioqualität setzen. Und das ist das, was mich unter Corona erstaunt hat. Wir machen ja seit 30 Jahren Werbung. Wir stehen als BioAustria, als Verband, als bäuerlicher Verband auf Messen, auf Veranstaltungen, versuchen Konsumenten zu informieren. Gleichzeitig haben die Handelsketten vor 30 Jahren begonnen, Bio zu lancieren und auch vom Schwenderl angefangen. Mhm. Werbung zu betreiben dafür. Und da haben wir gesehen, dass während Corona in vielen anderen Nachbarländern Bio total abgerutscht ist nach diesem Corona-Hoch in der Finanzkrise und bei den hohen Inflationen. Und in Österreich sind wir auf stabilen hohen Niveau gleich geblieben. Und das ist eine, ich würde sagen, eine Erfolgsnachricht, dass wir diese Marktdelle, die andere Länder durchmachen mussten, als Biobauern geschafft haben, dass uns der Konsument da die Treue gehalten hat. Wir haben immer gesagt, Bio ist nicht verantwortlich für die Preistreiberei. Also wenn wir zuerst gesprochen haben, die Biopreise, die konventionellen schießen in die Höhe. Der Abstand zu Bio wird immer geringer. Das ist zwar der Nachteil für die Bauern, aber für Konsumenten ist klar ersichtlich, Bio ist nicht verantwortlich für hohe Lebensmittelpreise, sondern Bio hat sich wirklich stabil gehalten und der Konsument ist, ich sag's wieder und nochmal, unser Verbündeter und wir sind dankbar, dass wir in Österreich Konsumenten haben, die Wert auf diese österreichische Bioqualität legen und die mit ihrem täglichen Einkauf auch uns Biobauern unterstützen.
Jetzt hört man oft, und in meinen Podcast haben schon manche Gäste gesagt, der Konsument, die Konsumentin rückt immer weiter von der Landwirtschaft weg, weiß weniger Bescheid. Trifft es auf Bio auch zu, beziehungsweise versucht ihr hier etwas auch anzusetzen, um sie mitzunehmen auf die Reise?
Ja, wir haben natürlich seit Jahren ein richtiges Spielfeld entwickelt, wie wir Konsumenten bespielen, ob das die gebrandete ÖBB-Lok und die Straßenbahn ist in der Stadt, als auch bei wirklich wichtigen Veranstaltungen wie beim ASICS Frauenlauf in Wien oder bei den vielen Messen und Veranstaltungen und vor allem in allen Bundesländern, Bio-Sommerfeste und was weiß ich, was wir alles machen. Also wirklich, wir spielen da eine, wie sagt man, Klaviatur durch.
Ja. Mit euren bescheidenen Mitteln, muss man wahr sagen. Da haben ja die Handelsketten schon ein bisschen einen Vorteil, oder?
Genau. Als Bioverband finanzieren wir uns mit Mitgliedsbeiträgen von Bauern, wo es uns gelingt, diese als Eigenmittel zu nehmen. Natürlich, als Verband schauen wir darauf, dass wir mit Förderungen in Projekten tätig sind und diesen Aufwand auf uns nehmen. Wir arbeiten ja mit der Forschung zusammen, ja, mit Raumberg-Guppenstein zusammen.
Genau. Oder sehr fruchtbar, sagen wir so.
Genau, gewinnbringend. Ja. Und das ist ja das, was wichtig ist, Förderprojekte zu machen. Wir haben alle 2 Monate eine Zeitung, die an die 12.500 Biohaushalte geht, wo wir versuchen auch, die Erkenntnisse aus der Forschung zu den Bauern zu transportieren, Wissensvermittlung zu machen, aber auch zu den Konsumenten hin haben wir auch Förderprogramme natürlich, wo wir versuchen, die Werbemittel zu machen, Bio-Life-Zeitungen zu gestalten, wo wir einfach versuchen, auch mit Social Media immer mehr, weil es einfach ein kostengünstiges Instrument ist, die heutigen Jugendlichen sind ja über Influencer leichter zu erreichen wie über Postkarten.
Ja, ja.
Und versuchen natürlich nichts auszulassen und uns da mitzuentwickeln. Aber natürlich immer finde ich, dass die Höfe vor Ort, wenn Leute auf die Betriebe kommen, Bauern, die gut wirtschaften, wenn die Tiere auf der Weide sind im Vorbeifahren, dass wir Bauern selbst durch unser Tun einfach maßgeblich dazu beitragen, wie wir gesehen werden. Und eine ehrliche, nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Und ich sehe auch, dass vielfach Themen eine Bedeutung bekommen, weil manchmal wird es immer auf einzelne Parameter herabgebrochen, ob ein Landwirtschaftsmodell gut ist oder nicht. Aber Bio ist in so vielen ökologischen Dimensionen gut, also in der ganzen Bandbreite, ob das der Gewässerschutz ist, die Artenvielfalt, die Biodiversität. Und gerade beim Wasser sieht man wieder, wie wichtig das ist, wenn wir 2 Liter jeden Tag trinken, dass wir sauberes, gesundes, gutes Trinkwasser haben, das nicht belastet ist, wo ich glaube, dass gerade die Biolandwirtschaft einen großen Anteil hat, an, dass es reinbleibt.
Wie siehst du sozusagen den Weg in die Zukunft, innovativ zu bleiben, ist in Bio ganz wichtig. Gleichzeitig auch gerade das, was du angesprochen hast, das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten nicht zu beschädigen durch Innovation möglicherweise, oder unter Anführungszeichen Innovation, wie gehst du mit dem um, den Schritt in die Zukunft zu schaffen und niemand zu verstören?
Also ich habe selber einen 20-jährigen Sohn und erlebe am Hof natürlich Technikaffinität und ich glaube auch, dass das wichtig ist, nicht stehen zu bleiben. Und ich werde nicht müde zu betonen, wir Biobauern sind nicht die, die nur mehr mit der Handhacke übers Feld laufen, sondern auch wir verwenden moderne Maschinen. Wir versuchen uns anzupassen. Uns kann man nicht nachsagen, dass wir uns nicht weiterentwickeln, was neue Forschungsergebnisse sind, wie wir besser und einfacher die Unkräuter auf den Feldern in den Griff haben. Und vor allem auch dieser große Vorwurf, der immer steht, Bio hätte zu niedrige Erträge. Mhm. Diese Ökologie versus Ökonomie-Debatte immer wieder. Also wir entwickeln uns weiter, wir bleiben nicht stehen und wollen wir auch gar nicht stehen bleiben. Und unsere Hofnachfolger sind gut ausgebildet, das ist uns ganz, ganz wichtig. Ich freue mich auch, dass sehr viele landwirtschaftliche Schulen in Österreich Biobetriebe sind. Mhm. Von Bruck an der Glocknerstraße bis nach Schlegel im Mühlviertel und nach Güssing im Burgenland.
Bis und wo bin ich noch? Grottenhof.
Grottenhof, genau. Mhm. Wir haben sehr viele Bioschulen, wo viele junge, engagierte Biobetriebe Hofnachfolger herauskommen. Und die sind der Schlüssel. Die bespielen wir auch immer wieder ganz gut. Das ist uns ganz wichtig, weil wir sehen, dass diese neuen Möglichkeiten auch für unsere Hofnachfolger wahnsinniges Potenzial bergen.
Warum soll eigentlich ein Bauer, eine Bäuerin Bio Austria Mitglied werden?
Mhm. Also es gibt ja drei wichtige Aufgaben von uns als Verband. Das eine ist die politische Interessensvertretung. Wir sind tatsächlich, und das stelle ich in meiner zweijährigen Tätigkeit jetzt immer wieder fest, es gibt in der Interessensvertretung als Biobauern wirklich viel zu tun. Da haben wir tatsächlich einen Riesenauftrag, gibt nicht so viel die Fürsprecher für Bio sind. Das wirst auch du vielleicht immer wieder mal wahrnehmen.
Hat sich aber deutlich verbessert.
Hat sich mit der Anzahl der Betriebe, wenn jeder vierte Betrieb Bio ist, aber da ist wirklich Luft nach oben. Also ich denke, dass das eine der wesentlichen Rollen ist. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist Bildung und Beratung. Also wir schauen auch in der Entwicklung über Projekte, die wir mit der Forschung machen, mit der BOKU machen, mit euch machen, mit anderen Institutionen machen, auch die richtigen Fragen zu stellen, zu finden, zu lösen. Für
die Antworten.
Die Antworten zu finden. Genau. Wir haben auch auf europäischer Ebene als Verband ist es ganz wichtig, europäische Agrarpolitik mitzugestalten, weil die wirkt einfach so wahnsinnig auf uns. Mhm. Und gerade jetzt, wenn wieder die gemeinsame Agrarpolitik für 2028 beschlossen wird, ist es ganz wichtig, dass wir Biobauern hier sitzen. Und ich sage immer wieder, wenn wir nicht hier sitzen als Biobauern, wenn ich da nicht mit am Tisch sitze, nimmt wer anderer aus dem nicht biobäuerlichen Bereich die Stelle für Bio ein, weil ohne das abzuwerten, Naturschutz, Tierschutz, die spielen alle eine ganz wichtige Rolle, aber wir Biobauern müssen selber für uns sprechen. Das Recht, das dürfen wir uns nicht immer lassen. Ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Bedeutung hat.
Ja, und ihr müsst das ja auch umsetzen auf den Höfen dann.
Genau.
Und das ist ja man kann schön reden, aber man muss auch die praktische Tätigkeit in Verbindung bringen und das muss zusammenpassen, oder?
Und da freut es mich, dass wir einen guten Austausch sind mit anderen Organisationen, vom BirdLife angefangen, alle möglichen Organisationen, die in irgendeiner Art und Weise ein Wirkspektrum haben auf agrarpolitische Themen, dass wir uns gemeinsam auch abstimmen, was für uns Bauern auch möglich ist und gescheit ist und dass wir da im Austausch sind. Und was ich noch wichtig finde, das ist, wir versuchen die Lücke, wie wir zuerst schon besprochen haben, zum Konsument zu schließen, weil was hilft, wenn wir die besten Bioprodukte produzieren und kommunizieren es nicht an den Konsumenten, da sehen wir eine wesentliche Rolle auch in der Marktentwicklung und im Konsumentenzugang.
Hast du Sorge jetzt, die neue GAP, die kommen wird, wo jetzt die Verhandlungen beginnen? Gleichzeitig wissen wir, dass das Budget nicht nur in Österreich, sondern aufgrund der Kriege und Investitionen in Rüstung, das muss irgendwo herkommen, dass in der Landwirtschaft möglicherweise gespart wird oder in der ländlichen Entwicklung, ist eine Herausforderung, oder?
Ich bin jetzt ja normalerweise keine Schwarzmalerin, aber ich weiß, dass das sicher wirklich eine große Arbeit wird. Ich beneide da jetzt gerade keinen Agrarpolitiker drum. Ich glaube auch, dass das gerade in der heißen Phase ist in der Diskussion. Ich weiß aber, dass wir als Biobetriebe genau das leisten, was die Kommission auch fordert. Mhm. Ob das Thema Resilienz ist, ob das Thema Nachhaltigkeit ist, ob das Thema Wettbewerbsfähigkeit ist. Wir haben hier als Biobauern gute Angebote. Ich glaube, wir sind die hier die Lösungen bieten, auch im Bereich der Renaturierung, im Umweltschutz. Alle diese großen Themen, die da am Tisch liegen, die können wir gut. Da sind wir Spitze, wir Biobauern. Und wenn man immer sagt, man möchte ein Anreizsystem haben, dann kann ich nur sagen, wenn man Bio gut dotiert, dann wollen mehr Bauern Bio machen, mhm, und dann kann man die freiwillig dazu bringen, diese Leistungen zu machen. Und ich glaube, Bio, eine gute Ausgestaltung von Bio ist das beste Anreizsystem, was man überhaupt gestalten kann in der Agrarpolitik. Also ich glaube, wir bieten Lösungen für viele Probleme, die gerade anstehen.
Unser Podcast hören relativ viele Jugendliche auch, die vielleicht einmal einen Hof übernehmen. Was würdest du denen für einen Rat mitgeben? Oder mehrere?
Ja, macht's nicht das, was die Eltern glauben, dass sie machen sollen, als erstes. Mein zweiter Rat ist, macht's ganz viel, sammelt's ganz viel Erfahrungen, probiert's viel aus, und wenn manchmal was schief geht, dann war es nicht eine unnötige Erfahrung, sondern eine ganz wichtige, dass das ist, was man nicht machen will.
Vielleicht nicht alles einsetzen.
Genau, also natürlich immer mit einem guten Weitblick.
Ja.
Aber mal in kleinen Schritten auch zu testen, was liegt dann. Und ich glaube, ganz wichtig ist, eine gute Beziehung zu haben, weil das Spannendste ist, wenn man auf einen Hof als partnerschaftlichen Hof führt, dass die nächste Generation sieht, mit was für einer Leidenschaft und Freude man das macht, mhm, und dass man vorlebt, dass Landwirtschaft und was dass Biolandwirtschaft sein kann, mhm, sexy ist. Ja? Mhm. Mhm. Und ich würde jetzt, was du gesagt hast, die jungen Leute hören uns zu, dass das, muss man sagen, dass das richtig geil ist, Landwirtschaft, Biolandwirtschaft zu machen. Das muss man vorleben, und das kann man aber nur, wenn man selber Freude dabei hat. Drum nichts machen, wo man keine Freude hat dabei, das ist langfristig, glaube ich, nicht von Erfolg gesegnet. Und dieses große Thema, das uns im Biobereich ja immer verfolgt, dieses gut auf seinen Boden schauen, gut auf seine Ressourcen schauen, auf die Bodenfruchtbarkeit, weil damit auch in 100 Jahren noch auf den Böden, die wir erben und weitergeben wollen, Pflanzen wachsen, Einkommen erwirtschaftet, mhm, werden kann. Ich glaube, dass dieser, wenn man einen guten Weitblick hat, eine wichtige Botschaft ist.
Du hast auch Freude bei deiner Arbeit. Wo kriegst du deine Energie her?
Ja, ich habe es gewusst, ich werde immer leidenschaftlicher. Bio ist so eine große, spannende, herausfordernde Tätigkeit. Ich glaube aber, dass natürlich, wenn man weiß, dass daheim gut läuft, wenn mein Mann hat jetzt viele Aufgaben von mir übernehmen müssen, mittlerweile tut er sogar schon Brot backen, wenn ich nicht daheim bin, also es entwickelt sich auch weiter. Mein Sohn ist schon viel daheim, der macht gerade einen landwirtschaftlichen Zivildienst und, mhm, arbeitet in der Freizeit sehr viel daheim mit und hat auch eine wahnsinnige Begeisterung, und auch meine Kinder. Und ich glaube, wenn man spürt, dass das Feuer übergeben werden kann, dann kann man richtig kurz selber trotzdem weiterbrennen. Dann ist das nicht weitergegeben, sondern dann...
Kriegst du einen Dank von jetzt als Bio-Austria-Obfrau? Gibt es das oder gibt es immer nur Forderungen?
Ich habe einen Kollegen, der sagt immer so lieb, weil ich oft mit vielen streng sein muss. Du weißt es auch in der Agrarpolitik, ich muss ja die Interessen der Biobauern vertreten, und da muss man halt manchmal Sachen einfordern beginnen, mhm, und da bin ich streng, und dann sagt er immer, ich verhalte mich oft ein bisschen wie die Mutter der Biobauern, und das finde ich tatsächlich eine schöne Beschreibung, weil, mhm, das ist mein Auftrag, mhm, zu schauen, dass für alle Betriebe gute Handlungsspielräume entstehen, dass sie gut wirtschaften können. Man schafft nicht immer alles, aber alles, was möglich ist, probiere ich tatsächlich zu kämpfen, sehr unnachgiebig und auch oft energisch, wie das halt notwendig ist. Und ich kriege von sehr vielen Bauern eine gute Rückmeldung.
Okay.
Und das stärkt mich, wenn man wohin kommt. Und nach 2 Jahren jetzt werde ich auch erkannt. Ja. Und dann wird man angesprochen und gelobt für das, was man tut. Und wenn man was geschafft hat, dann ja, sehr positiv. Ja.
Gut, vielen Dank, dass du uns in die biologische Landwirtschaft mitgenommen hast und auch einen Einblick in Bio Austria gegeben hast, wie wichtig der Verein ist, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten, zusammenzuhalten, wie wichtig der Austausch ist, zur Forschung, zur Beratung hin, aber auch in die Politik für dich. Und gemeinsam sozusagen versuchen wir, die österreichische Landwirtschaft gut weiterzuentwickeln.
Ja, danke euch als Institution für die Unterstützung, für die gute Zusammenarbeit, dass wir miteinander gute Ergebnisse für unsere Bauern erreichen können, dass gut weiterhin biologisch wirtschaften können. Und Bio ist die Zukunft.
Schöner Schlusssatz, hast du gesagt.
Ja, genau.
Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei einem der nächsten Podcasts auch wieder mit dabei sind, wenn es heißt Agrarseins Wissen kompakt. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumwerk Duffenstein.